Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wie immer zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Locker Room Talk, also jetzt haben wir ja ein paar neue Abonnenten, läuft ja gerade ganz gut. Die wissen vielleicht noch gar nicht genau, was ist eigentlich dieser Locker Room Talk?
Soll ich es mal im bayerischen Dialekt probieren?
Oh, bitte nicht. Nee, das bitte nicht. Lieber Chinesisch oder irgendwas. Bayerisch.
Auf Englisch habe ich es ja schon.
Auf Englisch hast du schon.
LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und Locker Room Talk, ja, die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen mit seinen besten Freunden bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinausposaunen.
Nintendo wurde gegründet, als Jack the Ripper noch auf freiem Fuß war. 1889.
Da wurde Nintendo gegründet?
Mhm.
Und wann kam der erste, weißt du, wann Nintendo dann rauskam?
Das weiß ich nicht, hör es mal zu. Die Universität von Oxford gab es schon seit Hunderten von Jahren, als das Imperium der Azteken gegründet wurde. Mhm. Frauen haben das Wahlrecht in der Schweiz erst bekommen, 1971, als die Amerikaner schon mit einem Buggy auf dem Mond herumgefahren sind.
Mhm.
Was sagst du dazu?
Amazing.
Amazing. Ich hätte gedacht, du fragst mich jetzt, was soll das denn jetzt? Was stimmt nicht mit dir?
Ja,
Mensch,
hau raus.
Ja, ich habe mir einen tollen Einstieg überlegt und zwar, ja, spannende Fakten. Ich habe nämlich, bin über ein Video gestolpert, das heißt, wie startet man eine Rede von einem gewissen Conor Neal? Ich kannte den auch nicht, das hatte irgendwie, weiß nicht, zig Millionen Aufrufe, habe ich einfach mal draufgeklickt und das Video, ja, das dauert nur so 8 Minuten. Ich fand's okay, aber man hätte es auch ein bisschen spannender machen können, weil er hat darüber gesprochen, wie man eine Rede startet. Und er hat aber ganz gute Beispiele gegeben. Zum Beispiel mit einem überraschenden Faktbeginn, was ich jetzt probiert habe. Aber du warst irgendwie nicht so richtig beeindruckt. Du hast gleich nachgefragt, anstatt einfach zu sagen so, was? Wahnsinn. Wann kam das Beste, was dir einfällt, wann kam hier die erste Datteldinge raus? Aber was hast du gemeint? Nee, was war denn das erste? Nintendo 64? Was war?
Ich habe keine Ahnung.
Es gab ja früher diese Commodore oder wie die hießen, aber da bin ich auch noch.
Ich habe jetzt eigentlich nur geschrien, weil ich eigentlich so meine Reden immer beginne.
Ja, ist gut. Überraschung ist wirklich. Ja, schreien ist auch
aber
gut.
Aber du hast einfach weitergeredet.
Oder mit eine Frage aufwerfen, die dein Publikum umtreibt. Das ist auch ein guter Fakt. Nämlich heute haben wir was Spannendes. Wir wollen über Disruption reden. Ja,
das
ist vielleicht eine Frage. Ja. Was steht alles auf dem Spiel? Was kann verändert werden? Was kann über den Haufen geworfen werden? Aber erstmal. Du wolltest noch was zu Podcast und Co. sagen.
Ich wollte was zum Podcast und Co. sagen.
Ich glaube, oder? Und natürlich wollte er sagen, Kanal abonnieren. Wer denn über 70%, glaube ich, schauen die Videos ohne Abo.
77%. 77% von euch, die das jetzt gerade sehen, sind keine Abonnenten. Und das ist eine bodenlose Frechheit. ist so.
Also, ja, ist auch so.
Also bitte, Leute, wenn es euch gefällt, kurz einmal abonnieren, ist ja kostenfrei. Und damit würdet ihr uns eine große, große Freude bereiten.
Und wir arbeiten schon an den nächsten Blockbuster-Interviews. Es ist noch nichts eingetütet, aber wird auf jeden Fall einiges Spannendes kommen. Also abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr unseren Talk hier natürlich auch feiert, gerne Daumen hoch.
Ich meine, wenn wir schon dabei sind, wie fandest du unseren letzten Talk mit dem Hubert Aiwanger?
Ich fand dich sehr schlecht. Du warst sehr frech.
Ja, frech war ich, ne?
Nee, du warst überragend. Das war, war super.
So jetzt mit bisschen Abstand?
Ich bin sehr zufrieden, was ich am Ende gemerkt habe. Das Problem ist, wenn man dann über mehrere Themen sprechen will, das wurde auch zu Recht kritisiert nach dem Motto, ja, jetzt Wasserstoff und hier und da Windräder, du kannst da nicht in die Tiefe gehen. Also man muss ja irgendwie schon vielleicht drüber sprechen, aber ich habe gemerkt, okay, ja, hinten raus wurde es vielleicht ein bisschen, die Tiefe gefehlt, aber wir können ja nicht 10 Stunden reden, also könnten wir schon, aber schwierig. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen gemerkt habe. Aber sonst fand ich den Talk, das war schon ein gutes Gerät.
Mich hat zwei Dinge dazu. Ich glaube, einmal, wir wurden zensiert von YouTube.
Ja, das.
Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber in diesem Fall, das glaube ich schon, weil. Man kann das ja immer relativ an den gut sehen an den Kommentaren und auch an den Likes, wie so ein Video dann läuft. Und in dem Fall passt das gar nicht zusammen. Also wir haben für die Aufrufe, die das Video hat, viel zu viele Likes und viel zu viele Kommentare.
Feedback war ja mega.
War
also danke dafür auch nochmal.
Ja, ich muss sagen, eine Sache hat mich besonders gefreut, die hat mich sogar fast gerührt. Es kamen sehr, sehr viele Kommentare zur Gesprächskultur. Dass die Leute das gefeiert haben. Also dass wir den Gast ausreden lassen. Und das ist erstmal eine Sache, dass das überhaupt erwähnenswert ist, ist eigentlich schon traurig, aber umso schöner, dass es erwähnt wurde, denn das ist ja nichts, womit wir uns jetzt selber rühmen und selbst immer euch darauf aufmerksam machen, oh, wir sind hier, weil wir jeden ausreden lassen, sondern weil das für uns einfach vollkommen normal ist und weil ich auch glaube, dass das der einzige respektvolle Umgang miteinander ist. Und deswegen hat mich das sehr, sehr gefreut, dass ihr das feiert, dass wir unsere Gäste hier nicht zensieren. Und es ist auch ungeschnitten. Einer hat irgendwie gesagt, wir hätten wieder.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Unsere Talks. Meint
er vielleicht die Bildwechselperspektive? Ich weiß es
unsere
nicht.
Unsere Talks sind nie geschnitten, es sei denn, einer hat einen kompletten Blackout und kann sich an nichts mehr erinnern. Ansonsten wird hier nichts geschnitten. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut und gerne wieder. Aber hat mit dir alleine macht es auch Spaß.
Ja, macht auch ein bisschen Spaß. Nee, war ein grandioser Talk. Wer den noch nicht gesehen haben sollte, mit dem Chef der Freien Wähler, mit dem Bundesvorsitzenden. Ja, die ein gutes Ergebnis eingefahren haben. Ich glaube, fast 16% waren es am Ende. Die Wahl ist ja jetzt vorbei. Vielleicht, was du gesagt hast zum Thema Zensur, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Also, ich habe mir auch gedacht, das ist vielleicht sogar vernünftig gewesen, denn es war ja vor der Wahl. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, ich habe da auch drüber nachgedacht, also auf der einen Seite ist es ja absurd zu sagen, ja, das muss jetzt irgendwie ja eingeschränkt werden. Aber stellt man sich mal vor, das Video macht, keine Ahnung, 2 Millionen Aufrufe vor der Wahl. Da kannst du ja wirklich, und die Leute sagen alle, boah, der Aiwanger, der gefällt mir richtig gut. Also das kann natürlich schon einen massiven Impact haben auf eine Wahl. Das ist irgendwie ein heikles Thema.
Ja, aber dann dürften die öffentlich-rechtlichen oder auch die,
ja, genau.
oder auch die privaten Sender auch vorher niemanden einladen. Das wird ja auch
es
gemacht.
Aber es ist auf jeden Fall, wir haben ja dann auch mal geschaut, ob man theoretisch das bewerben kann.
Kann man nicht.
Ging nicht wegen Wahlwerbung. Also nicht, dass jetzt hier die Kommentare kommen nach dem Motto, jetzt spinnen die auch schon irgendwie Theorien. Also man kann keine Werbung draufschalten wegen Wahlwerbung. Also liegt der Verdacht schon nahe, dass da vielleicht, ja, mein Gott.
Aber ich glaube, wer die ersten 10 Minuten gesehen hat, weiß, dass es keine Wahlwerbung war.
Nee, um Gottes Willen. Also. Apropos Wahlwerbung, was neulich kam, ich habe eine E-Mail bekommen und habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Hat dem Motto, ja, Lochner, ich schaue ihre Videos wirklich gerne, aber dass sie jetzt Wahlkampf für die AfD machen, also das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Und ich habe mir erstmal gedacht, ich wusste gar nicht, worum es geht. Und anscheinend, also mir ist das noch nicht untergekommen, aber anscheinend, YouTube spielt ja Werbung ein, anscheinend kam da AfD-Werbung. Anscheinend. Ich kann es jetzt nicht bezeugen. Ich habe dann natürlich nachgefragt, so, wie kommen Sie zu dem Vorwurf und worum geht's genau? Dann so, ja, da kam irgendwie Wahlwerbung von Wahlwerbespot von der AfD und dann habe ich dem freundlichen Herrn erklärt, dass ich davon nichts weiß und dass das YouTube einspielt. Das ist jetzt nicht so, dass die AfD zu uns hier kommen und sagen so, hätten Sie Interesse, dass wir Werbung bei Ihnen machen und dann sagen wir, ja, das kostet so und so viel. Nein, das läuft über YouTube. Da haben wir keinerlei Einfluss drauf. Und ich hab's auch selber nicht gesehen. Also da kommt ja ständig irgendeine andere Werbung. Also das ist vielleicht auch mal ganz, ganz wichtig. Da wurde sich ja schon öfter beschwert über diese Werbung ist ja furchtbar. Also wenn ihr euch wo beschweren wollt, dann müsst ihr euch bei denen beschweren, die Werbung schalten oder bei YouTube. Wir können dafür leider nichts.
Nee.
Also das wird uns auch von YouTube nicht mitgeteilt, was da für eine Werbung kommt. Die spielen das einfach ein. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen. Was brennt dir denn auf den Nägeln?
Ja, ich muss ein kurzes Statement machen.
Und zwar?
Das wird dir nicht gefallen, weil das ein super heikles Thema ist. Aber ich muss das kurz machen, weil ich habe tatsächlich, immer mehr Leute finden ja auch den Weg auf mein Instagram und auf mein LinkedIn und schreiben mir dann auch privat.
Echt?
Ja, letztens hatte mir einer geschrieben, das war lustig, weil ich hatte mich ja so über die Dönerqualität so aufgeregt.
Ach so, ja.
In Deutschland. Der hatte mir dann geschrieben, wo denn ich einen guten Döner in München essen würde.
Gibt's da einen?
Nein. Yeah. Also ein Döner, der so mein Qualitätskriterium entspricht, gibt es nicht. Es gibt einen ganz guten, das ist keine Werbung, das ist Sindbad Sonnenstraße hinterm Bahnhof.
Ja, den kenne ich auch.
Der macht ja so, das ist eher so arabisch, aber das ist gut. Also das ist gut. Das ist jetzt nicht herausragend, aber das ist gut. Aber zum Beispiel diese ganzen neumodischen, Türkisch oder so, die sind ja sehr bekannt.
Alles was, das weißt du, nix. Was das brennt mir auf den Nägeln, fällt mir jetzt gerade ein.
Das ist nicht das, was mir auf den Nägeln
brennt. Nur ganz kurz, alles was mit Street Food und Fusion mittlerweile, also wirklich, wenn ich das schon lese, dann weiß ich schon, ich bin weg.
Ja. Es ist was anderes, denn es kam sogar eine Nachricht, wie ich denn jetzt, weil das war, ein treuer Zuhörer, der mich gefragt hat, wie ich denn jetzt zu dem Israel-Palästina-Konflikt stehe. Weil ich ja muslimisch sozialisiert bin, nennt man das so, großgezogen worden bin. Und da möchte ich eine Sache ganz kurz zu sagen. Also ich bin kein Experte in dem in dem Ding. Ich habe eine grobe Ahnung über das Ganze. Also ich denke, ich weiß mehr als die meisten darüber. Jetzt, ich bin aber nicht super drin und deswegen möchte ich dazu auch kein Urteil fällen. Und diese ganze Sache ist eh derart komplex und reicht so viele Jahre zurück. Also wir gehen auch vor das Jahr 1947, 1917, was ja so entscheidende Phasen waren. Das geht noch viel, viel weiter, dass ich mich dazu gar nicht im Detail äußern möchte. Nur eine Sache, was mir an der Debatte hier in Deutschland, ich kann es nur hier in Deutschland beurteilen, unfassbar stört und auch traurig macht, ist Folgendes. Nicht jeder, der die Palästinenser kritisiert, ist automatisch islamophob und nicht jeder, der den Staat Israel kritisiert, ist sofort Antisemit. Und genau das wird aktuell auf beiden Seiten gemacht. Jemand, der sich kritisch mit einer der beiden Seiten auseinandersetzt, ist entweder sofort Antisemit oder sofort islamophob. Und das geht mir so gegen den Strich.
Das, ja, das nervt ist schon mich. Bedenklich, was da gerade abgeht. Also was mir auch nochmal wichtig ist, am Dienstag gab es ja ein Update. Ich habe das wirklich so neutral wie möglich gehalten. Und da ging es auch gar nicht um Politik, da ging es eher um möglichen Einfluss auf Ölpreis, Börse und Co. Da gibt es ja viele Krisen, die wir leider schon erleben mussten und das hilft, glaube ich, immer da mal rational zurückzublicken, dass sowas leider dazugehört. Der Konflikt ist ja auch nicht neu. Das ist ja, du hast es ja gerade schon erklärt, das ist ja ein, ja, man weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, ein auf jeden Fall sehr komplexes Problem, um es mal so diplomatisch auszudrücken. Und es ist schon, ja, Wahnsinn gerade, wie hitzig das gefühlt wird. Ist auch kein Wunder, was da passiert ist. Das muss man sich mal vorstellen. Es sind so viele Juden gestorben wie zuletzt, ja, während des Holocaust. Also es ist schon alles heftig. Und ja, wenn dann Kommentare kommen, wie am Dienstag unter dem Video, einer hat geschrieben, für wen bist du?
Ja, wie bei so einem Fußballspiel.
Ja, dann frage ich mich schon, geht's eigentlich noch? Und was mir momentan ganz wichtig ist, auch wenn natürlich, es ist immer wichtig, komplexe Themen dann auch komplex zu behandeln und nicht einfach mit dem Finger drauf zu sagen, so, ja, das ist jetzt gut und das ist böse, aber was da am 7. Oktober passiert ist, ich glaube, das ist auch wichtig und das habe ich neulich schon betont, das kann man einfach mal verurteilen und sagen, das ist wirklich, ja, da findet man gar keine Worte dafür, was da passiert ist, ohne ein Aber. Und das ist, glaube ich, wichtig und was mich verstört, dass es Menschen gibt, die dann feiern und ich finde es, egal in welche Richtung, das ist wirklich verstörend. Es gibt nichts zu feiern. Also wenn Menschen sterben, egal wo, warum. Und das ist, glaube ich, schon, was viele Leute schockiert. Und wie gesagt, damit würde ich es jetzt auch gerne stehen lassen. Und ich glaube, man kann sowas auch einfach mal verurteilen, ohne dann gleich zu sagen, aber.
Nein, eine Sache noch. Jedes unschuldige Leben, was dort ausgelöscht wird, ist eine Tragödie und eins zu viel. Vollkommen klar. Also ich verurteile jeglichen Angriff auf beiden Seiten, wo Zivilisten sterben. Also das ist ganz, ganz dramatisch schrecklich, ja, da müssen wir auch gar nicht lange drüber reden. Die Sache ist, wenn ich jetzt aktuell auf Bild.de gehe, Axel Springer Verlag, es ist ja allseits bekannt, dass der Axel Springer Verlag, Axel Springer höchstpersönlich zu seinen Lebzeiten sich einem pro-israelischer Berichterstattung gewidmet hat. Das ist ja offenkundig. So, das ist kein Geheimnis. Und gerade wenn wir darüber sprechen, dass die Bild sich ja immer so darstellt als wir sind anti-Vogue und anti-Cancel-Culture und sagt, wir lassen uns den Mund nicht verbieten, passiert gerade genau das auf der anderen Seite. Leute, die, und ich rede nicht von den Vollidioten, die das jetzt feiern auf den Straßen, okay? Vollidioten. Ja, ich rede von Leuten, die sich beide Seiten kritisch hinterfragen und auch den Staat Israel, nicht das Judentum, den Staat Israel kritisch hinterfragen an der einen oder anderen Stelle und das sollte man auch tun, dass diese Leute jetzt von vom Axel Springer Verlag sofort als Antisemiten abgecancelt werden, das ist für mich eine absolute Frechheit. Ich finde das ganz, ganz schlimm und damit lassen wir es jetzt auch, versprochen, nur das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich das einmal hier kundtun darf.
Damit lassen wir das Thema ein sehr komplexes Thema, aber wir wollen uns ja hier auch an schwierige Themen rantrauen und wirklich das möglichst, ja, neutral, objektiv beurteilen, ohne jetzt irgendwelche Stammtischparolen rauszuhauen. So, was mir auf den Nägeln brennt, angenehmeres Thema, ich war ja mal wieder in Italien ein paar Tage und ich muss sagen, Italien, genial, aber italienischer Wein ist einfach überschätzt.
Das war jetzt ein harter Cut.
Das war jetzt ein harter Cut. Jetzt wirst du auch denken, wie kommt er da jetzt?
Wie kannst du alle italienischen Weine über
einen Kamm stellen? Nein, nicht alle. Genau, jetzt kommen wir nämlich zum wichtigen Punkt. Da sind wir mal wieder auch beim Thema Storytelling und was auch Marketing ausmachen kann. Weil, wenn ich zum Beispiel an meine Oma denke, ja gut, die ist früher auch ab und zu mal nach Italien gefahren, da ist man halt zum Essen ganz gerne zum Italiener gegangen und da hat man halt gefühlt nur italienische Weine gekannt. Und dann sind das halt einfach die besten Weine, so nach dem Motto, hört man ja oft. Und nicht falsch verstehen, es gibt natürlich überragende italienische Weine, aber es wird ja dann gerne sowas draus gemacht wie, ja, die italienischen Weine sind die besten der Welt, so. Oder, und ich muss sagen, also ich stehe überhaupt nicht auf den typischen italienischen Wein. Also wir waren vielleicht für den Kontext auch Instagram. Ich weiß nicht, ob du willst, dass dir jemand folgt, sonst können wir gerne unsere
Nein.
Instagram-Accounts unten mal verlinken. Für mehr private Einblicke, zum Beispiel auch Reiseeinblicke und Co. Also wir waren erst am Comer See und dann sind wir weitergefahren nach Alba. Also das ist ja quasi so ein bisschen weiter unten.
Alba Berlin, das kenne ich.
Alba Berlin, genau. Da, wo der Trüffel herkommt zum Beispiel, oder wo es Trüffel gibt, besser gesagt, so südlich von Turin, so zwischen Turin und Genua, mal so ganz grob gesagt. Und ja, die meisten Weine schmecken mir persönlich einfach nicht. Also da sind wir schon mal beim ersten Problem, das ist erstens extreme Geschmackssache, wie bei vielen anderen Sachen auch. Das kann man jetzt auch über, was weiß ich, Aktien oder sonst was oder Mode übertragen. Also ich finde immer solche Sachen, was man sehr oft hört, ja, die italienischen Weine. Also sehr viele von diesen italienischen Weinen, also wenn ich an italienische Weine denke, dann denke ich einfach immer nur an sauer. Und die meisten Weine sind mir viel zu sauer, gerade die Rotweine, so ein Barbera zum Beispiel, jetzt wollen wir nicht zu sehr in die Tiefe gehen, schmeckt im Endeffekt einfach wie Sauerkirschsaft.
Mhm.
Und ist zum Beispiel jetzt gar nicht meins. Es gibt natürlich Leute, denen schmeckt das und das ist auch völlig okay. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, das ist so verrückt, wie so Labels oft auf was draufgedrückt werden. Was nämlich spannend ist, ich war vor 2 Jahren, also mal im Osten, in Dresden-Meißen und wusstest du, dass da Wein angebaut wird? Also man hat schon bei Dresden, bei den Elbschlössern da gesehen, dass da so Weinstöcke sind. Aber mir war das irgendwie nicht so richtig bewusst, dass da Wein angebaut wird. Man kennt das ja von der Mosel.
In Dresden und so?
Ja, in der Gegend.
Das wusste ich nicht.
So im Osten. Also ja, wissen wahrscheinlich viele nicht. Hat man vielleicht irgendwie schon mal gehört, aber wer trinkt Wein aus dem Osten? Jetzt nicht falsch verstehen. Soll es kein Ossi-Bashing sein?
Aus dem Osten kam noch nie was Gutes.
Da kam noch nie was Gutes, genau. Und der Wein war echt nicht schlecht. Also war jetzt auch nicht mein Favorite, aber der war echt nicht verkehrt. Und jetzt muss ich mal vorstellen, jetzt überleg mal italienische Weine, was die für ein Standing haben. Und jetzt überleg mal, was ein ostdeutscher Wein für ein Standing hat. Also da würde ja jeder dich auf der Straße auslachen, weil sie sagen, was, wo kommen die besseren Weine her? Aus Italien oder aus Ostdeutschland? So würde ja sagen, so, ja, sind sie irgendwie nicht ganz zurechnungsfähig? Da können sie sich wohl selber beantworten. Und da will ich einfach mal sagen, es ist Wahnsinn, ja, wenn man sich solche Sachen mal anschaut, wie da einfach oft so Sachen rumgehen, die italienischen sind die besten. Also für mich zum Beispiel können italienische Weine mit französischen auf keinen Fall mithalten. Auch wenn es natürlich es gibt in jeder Weinregion.
Du meinst so im Mittel?
Ja, also so der durchschnittliche französische Wein, sage ich mal, den man auch jetzt nicht für super teures Geld kaufen kann, ich sage jetzt mal für 5, 6, 7, 8 Euro bei Jacques Weindepot oder was weiß ich, da finde ich die französischen Weine schon wirklich durchgängig sehr stabil. Um das jetzt mal so zu veranschaulichen. Es gibt in jeder Weinregion natürlich gute Weine, schlechte Weine. Das ist völlig klar. Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber ich meine nur solche Sachen wie, oh, die italienischen Weine sind so gut. Also da fällt mir immer dieses Gesetz von Sturgeon ein. Das hat sich damals auf Science-Fiction-Romane bezogen. Er hat das 90% sind Schrott, das stimmt ja, weil Leute sagen immer, Science-Fiction-Roman ist alles Schrott. Ja, natürlich sind da viele sicherlich Schrott, aber da gibt es auch gute, das ist bei vielen Sachen so. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Gesetz für sehr viele Sachen. 90% ist vielleicht hoch angesetzt, aber von den meisten Sachen, ob das jetzt Bücher sind, ob das Aktien sind, ob das, was weiß ich, sind Podcasts, 90% oder sehr viel davon kann man sich sparen. Ja,
es ist ja wie so, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt verwechsel, aber es gibt ja diesen, heißt es Chili-Da-Effekt, dass eigentlich Person gar nicht so attraktiv ist, aber in der Gruppe, weil alle attraktiv sind, dann auch mitgezogen wird und dann auch attraktiv ist.
Du meinst, wenn 20 blonde Frauen daherkommen?
Dann richtig. Und dann denkt man sich so.
Du Sexist.
Nein, oder auch 20
das stimmt.
Hübsche Männer. Und ich denke mir so, oh, krass. Aber dann nimmst du jeden Einzelnen raus und dann merkst du so, so attraktiv ist diese Person gar nicht. Ich glaube, vielleicht ist das bei dem italienischen Wein so, weil die italienische Küche ist ja über jeden Zweifel erhaben, denke ich mal. Also ja, gehört so. Und weißt sehr, du, sehr gut. Dann La Deutsche Vita und dann das Wetter und die Namen, das klingt halt cooler. Weißt du, so ein Pinot Grigio, also so ein fast schon Billigwein, ist halt, klingt cooler als irgendwie so Grauburgunder. Ich glaube, das
ja, es ist sexy und ich wollte jetzt auch gar nicht Italien so schlecht machen, im Gegenteil.
Nein, ist gutes Marketing, hallo?
Ja, es ist auch, also ich finde Italien auch viel sexier als Deutschland. Ich fühle mich da auch super wohl. Das mit dem Wein war jetzt einfach nur ein kleiner Ausschnitt, also auch Essen, ja, wie du sagst, Deutsche Vita, Lebensgefühl, Landschaft, es, die Leute, also es ist super. Also nicht jetzt falsch verstehen, das sollte jetzt kein Italien-Bashing sein. Darum geht es überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde Italien auch 100-mal sexier und ich würde mir 100-mal lieber in Italien jetzt eine Wohnung oder ein Haus kaufen, als jetzt in Ostdeutschland. Darum geht es gar nicht. Aber ich wollte nur sagen, dass wir, und jetzt will ich mal eine Lanze für uns brechen, dass wir viele Sachen wahrscheinlich genauso gut können, vielleicht sogar besser können, aber man kriegt es teilweise einfach gar nicht mit oder es ist einfach ein Problem, ja, wie es verkauft wird. Ja,
die Ostsee ist auch schön, ist auch besser als die Karibik.
Ist auch schön. Viel besser. Das war jetzt mal wieder ein dummer Einwurf.
Es gab mal eine ganz, ganz tolle...
Wir werden bald umziehen. Kann man das schon verraten?
Ja, wir werden umziehen, Leute. Und zwar geht es vermutlich sogar noch ein bisschen zentraler zur Richtung Stadtkern. Ich werde jetzt nicht die Adresse leaken. Das
bitte
kann man
nicht.
Sich dann später aus dem Handelsregister ziehen, die das wollen. Wir werden wahrscheinlich hier rausgehen, aus verschiedenen Gründen. Passiert manchmal.
Die Miete ist uns zu billig geworden. Wir wollen gern...
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber der Hausbesitzer, der Eigentümer, hatte eine Preisvorstellung dann irgendwann, die man nicht mehr mitgegangen ist.
Ja, wir sind ja auch nicht die
ich möchte jetzt noch nicht zu viel sagen, weil erstmal muss man sich ja nochmal trennen und so und das muss ja alles sauber laufen. Aber nein, es ist alles gut. Wir postulieren ja mal die freie Marktwirtschaft, ja, und in der freien Marktwirtschaft darf sich ein Eigentümer darf frei entscheiden, was seine Immobilie wert ist. Und wenn das nicht mehr mit unseren Vorstellungen übereintrifft, dann muss man sich halt trennen.
Und du hast dich benommen wie ein echter Homo Ökonomicus und hast gesagt, oder wir besser gesagt, nein, hier rational.
Ja, da muss ich sagen, ich bin der Homo Ökonomicus, weil du hattest Angst. Du wolltest erst.
Nee, ich hatte keine Angst. Ich
nein, du hast ja
bin einfach bei solchen Sachen sehr bequem und denke mir, oh, schon wieder hier umziehen. Ja. Mein Gott.
So,
alles, was man sich sparen kann.
Ja.
Auch wenn es ein paar Euro mehr kostet oder auch wenn es vielleicht dumm ist, aber Hauptsache ich habe meine Ruhe.
Ja, ja.
Weißt du, mein Credo
ist meine Ruhe. Ich bin Ruhe manchmal haben. So prinzipiengelenkt. Dann.
Ja, aber du hast ja recht. Ich bin ja auch nicht stur, weißt du, ich höre ja auch durchaus auf dich. Ich bin da nur, ich muss schon sagen, ich entscheide mich auch nicht so gerne.
Entscheidung.
Nicht entscheiden ist ja auch eine Entscheidung.
Ja. Nee, in dem Fall musste man da einen Schlussstrich setzen.
Jetzt kommen wir mal zur Disruption. Wir haben noch spannende andere Themen. Ich werde dir gleich noch was über Trüffel und Co. erzählen. Und ein paar, ja, mir kommen da auch immer so ein paar spannende Gedanken, gerade wenn ich unterwegs bin. Das ist immer ganz interessant. Wegovy und Ozempic, die Abnehmspritzen, über die haben wir schon mal vor ein paar Wochen gesprochen. Und das war gar nicht mal so blöd. Da haben wir ein bisschen ja fantasiert, was könnte da vielleicht drunter leiden, was könnte befördert werden. Jetzt mal vorausgesetzt, das wird ein richtiger Boom. Und jetzt gibt es schon die ersten Auswirkungen. Wichtig, wir wollen das jetzt nicht pushen und hypen, es kommt auch gleich eine Auswirkung, die durchaus nicht so schön ist. Aber spannend, Walmart hat vor kurzem Schlagzeilen gemacht und zwar, wichtig zu wissen, Walmart hat ja auch eine Pharmazie und die können dann sozusagen tracken, wer kauft jetzt hier Wegovy und Ozempic. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, diese Spritzen wirken wie, sie hemmen den Appetit. Mal jetzt ganz vereinfacht erklärt.
Das ist diese Superdrugs, Fettwegspritzen.
Genau, Fettwegspritzen und funktioniert Begriff. So, also nicht das Fett schmilzt, also du hast weniger Appetit und nimmst dann im Zweifel ab, so 20% ist so ungefähr immer so die Richtschnur, was man da sagt. Und jetzt hat Walmart festgestellt, die Kunden, die Fettwegspritze haben, ist eigentlich auch wenig überraschend. Was machen die? Die kaufen weniger Essen. Und tatsächlich kann mehrere Einflussfaktoren haben, aber der Food-Sektor in Europa jetzt wohlgemerkt, muss man dazu sagen, Food und Beverage lief dieses Jahr relativ schlecht. Das mag mehrere Gründe haben, vielleicht auch, weil man natürlich im letzten Jahr dann besser performt hat. Vielleicht war da schon ein bisschen eine Korrektur fällig. Aber es ist schon spannend, dass Walmart das jetzt schon merkt. Und jetzt ist die Frage, ja, könnte das eine riesige Disruption werden? Und ich finde es sehr spannend, einfach mal zu überlegen, weg von diesem Thema eher so als Aufhänger, gibt es überhaupt Branchen, die nicht disruptierbar sind? Weil wenn wir jetzt schon, weil wir hätten uns alle mal darauf einigen können, dieser Spruch, gegessen und getrunken wird immer, das stimmt ja auch, der Mensch wird immer essen und trinken müssen. Die Frage ist nur, wie und wächst das immer weiter? Das ist ja die spannende Frage.
Ich möchte vorab erst einmal den Begriff Disruption ein bisschen schärfer fassen, weil streng genommen ist das nach der klassischen Definition keine Disruption.
Nee, das wäre jetzt ja ein anderes Essen theoretisch. Oder eine andere Ernährung vielleicht. Ja,
oder es wäre ein Medikament, was 30 Cent kostet. Das wäre eine Disruption. Das hier ist keine Disruption, aber ist egal. Vielleicht mal ganz grundsätzlich darauf. Disruption, ja, ist ja etwas, was ich glaube, das erste Mal so wirklich eingebracht ist ja Schumpeter, der das
kreative Zerstörung.
Ja, der das so aufgebracht hat und der auch einer der ersten war, der zum Thema Innovation geforscht hat. Und für ihn ist diese schöpferische Zerstörungsprozess, was Disruption ist, was vollkommen Natürliches ist und was auch in einer freien Marktwirtschaft sein muss. Ja, alte Normen werden aufgerissen, werden zerstört und was Neues, Besseres, Produktiveres entsteht. Und jetzt der Disruptionsguru auf der Welt ist der Clayton, heißt er, glaube ich, mit Vornamen Christensen.
Christensen, ja, genau. So. Klassiker, habe ich mir auch nochmal hier rausgeschrieben.
So, und der hat wirklich, also einen Artikel, den werde ich auch unten verlinken, weil der heißt auch What are Disruptive Innovations? Der ist wirklich toll, weil er erklärt zum Beispiel, warum Uber nicht eine disruptierende Innovation ist und auch Airbnb nicht. Weil die sind zwar super innovativ, aber die machen ein bestehendes Geschäftsmodell nur besser. Und was disruptiv, das Schöne an der Disruption ist oder die Magie daran ist, dass ein neuer Contender entsteht, der die Dinge am Anfang schlechter macht als die guten. Also man muss sich das so vorstellen, ich bin jetzt ein Megakonzern, ja, und ich habe meine Kunden und ich optimiere mein Angebot immer weiter. Und ich mache es sogar zu gut. Also die Ansprüche des Kunden, ich übertreffe die Ansprüche des Kunden und er ist gar nicht mehr bereit, dann dieses Premium noch zu zahlen, weil ich hätte bei 80% aufhören können. Aber ich mache weiter. Und dann kommt ein Disruptor, der das viel günstiger macht, aber noch schlechter, aber so diese basic Kundenneeds einfach erfüllt.
Ja gut, muss er günstiger sein? Die Frage ist
muss
ja auch,
er nicht,
ob er vielleicht ganz
oder,
was anderes bietet.
Oder was Neues bietet. Und weil er so klein ist, ja, erlauben ihm die Kunden auch noch mehr Fehler. Und das ist das Problem, was diese ganz, ganz großen Mega-Caps, also diese Mega-Unternehmen ja haben. Die können sich ja, und Christensen spricht davon, die können sich ja nicht selbst disruptieren. Also die müssten ja ihre bestehende Zielkundschaft bewusst sauer machen und aufs Spiel setzen, um dann diese neuen Technologien umzusetzen. Und das ist die Magie daran. Vielleicht mal ganz kurz zu den ganzen Plattformen jetzt. Apple etc., die machen das natürlich schlau. Oder Google sind da ganz weit vorne, auch einen Amazon. Die kaufen dann kleinere Unternehmen, die diese Disruptoren sind, aber die lassen die auch autark laufen. Die haben dann immer noch ihr Hauptgeschäft und lassen die mitlaufen, sind dann aber mit dabei. Das hat sich dann vielleicht in den letzten Jahren geändert, aber nur mal ganz kurz zu dem Thema Disruption und was das ist.
Du hast ja gerade schon dieses Innovators Dilemma beschrieben, so heißt ja auch dieses Buch, ja. Das habe ich tatsächlich vor vielen Jahren gelesen,
super.
Das würde sich mal wieder lohnen, das rauszugraben und du hast es ja gerade schon beschrieben, Kodak ist ja da so ein schöner Fall. Also du hast ein bestehendes Produkt, das funktioniert und jetzt ist ja das Problem, ja, du hast bestehende Kunden, die Kunden sind vielleicht sogar zufrieden und jetzt war ja damals bei Kodak die Geschichte mit der Digitalfotografie, die haben ja quasi die erste digitale Kamera erfunden, aber was machst du jetzt? Die war damals jetzt noch natürlich nicht so gut, du hast es ja gerade schon beschrieben, dann hast du ein neues Produkt, was am Anfang nicht so richtig funktioniert, was die Leute vielleicht erstens gar nicht wollen oder wo man sagt, ja, das ist halt irgendwie nix. Und dann kannst du ja von einem bestehenden Produkt, was die Leute wollen und nachfragen, sehr schwer sagen, okay, das gut, das haben wir jetzt immer noch, aber hier, schaut mal, hier habt ihr das. Und dann haben die Leute natürlich einen Anspruch. Das ist ja das eigentlich das Gute, dass Leute, da sind wir jetzt auch wieder beim Marketing, ja eine Marke mit einer Qualität verbinden. Und wenn jetzt von Kodak was kommt zum Beispiel oder von Apple oder wie auch immer und das funktioniert dann nicht, dann sagen die Leute so, ja, da ist die Qualität aber schlecht geworden. Und dann verlierst du die vielleicht komplett als Kunden. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Wie du von diesem Bestehenden quasi dich selbst disruptierst und sagst, ja okay, das läuft jetzt vielleicht noch 5 bis 10 Jahre, aber digital wird halt in 10, 20 Jahren, gut, du musst natürlich erstmal das Potenzial erkennen und musst dann diesen Umstieg schaffen und der ist halt verdammt, verdammt schwierig.
Und Christensen als Unternehmensberater sagt dann, macht eigene Dependancen auf, also eigene Firmen, Unterfirmen, die komplett autark laufen, die das dann machen können, diese neuen Innovationen nachgehen können und so. Und es kann dann sein, dass die dann eurem Hauptgeschäft auch dann Kunden irgendwann dann wegnehmen, aber es bleibt dann halt im Konzernkosmos. Ist ein super, super, super spannendes Thema. Ja, auch wie die Historie und die Markenkraft eines Unternehmens zu Bürde wird.
Mhm.
Das ist ja das Krasse.
Ja, und das ist ja auch dann irgendwo das Geheimnis dahinter, warum zum Beispiel ETFs nicht so schlecht sind,
ja,
und warum keine Aktie sicher ist. Denn jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir gerade über Lebensmittel gesprochen. Das ist jetzt ja nur ein Trend, der gerade gekommen ist. Jetzt ist die erste Möglichkeit, dieser Trend setzt sich fort. Und die anderen Möglichkeiten sind, es kommen in den nächsten 20, 30 Jahren andere Sachen. Also theoretisch eine neue Form der Ernährung. Andere Superdrugs, keine Ahnung. Also Sachen, die wir uns vielleicht noch nicht mal vorstellen können. Aber man sieht ja jetzt, wenn selbst sowas jetzt schon die Umsätze ja beeinflusst und das ist noch nicht mal richtig ins Laufen gekommen. Die Frage ist auch, kommt das ins Laufen? Darum geht's jetzt gar nicht. Also was noch wichtig ist zu
doch,
sagen.
Doch, darum geht's. Weil eine
ganz kurz noch zur Vollständigkeit, was man auch sagen muss, was Walmart auch festgestellt hat, es wurde tatsächlich mehr verkauft bei Gesundheitsprodukten und Fitnessausstattung, zum Beispiel Yogamatten und Sportkleidung. Also da wurde mehr verkauft, ganz interessant. Wie gesagt, das würde ich jetzt nicht alles fortschreiben und sagen, so, das ist jetzt ganz wichtig nochmal. Und Walmart hat jetzt auch keine großen Probleme, die Aktie läuft ganz gut. Sie haben nämlich insgesamt, weil sie auch diese Drugs verkaufen, haben sie sogar eine leichte Umsatzsteigerung. Also das ist nochmal wichtig. Es geht jetzt nicht darum, dass Walmart Riesenprobleme hat. Es geht jetzt nur darum, dass Walmart quasi
Coca-Cola ist ja massiv abgestürzt, glaube ich, an einem Tag 5%, was für einen Konzern wie Coca-Cola vollkommen ungewöhnlich ist. Das ist ja eigentlich so eine...
Schon sportlich.
Also ist ja eigentlich eine der Low-Vola-Aktien. Ich glaube, um auf das Beispiel zurückzukommen, Wegovy und Ozempic.
Ozempic.
Ich glaube da nachhaltig nicht dran, dass es den Food- and Beverage-Bereich nachhaltig verändern wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Überreaktion des Marktes. Und für mich wäre das dann eher eine Einstiegschance. Also ich bin jetzt nicht in Einzelaktien, aber wenn, dann hätte ich jetzt in Coca-Cola massivst aufgestockt. Und zu deiner Frage, gibt es Aktien, die nicht disruptierbar sind? Ich glaube, dass die...
Oder Branchen vielleicht.
Ja,
vielleicht reden wir eher über Branchen als Einzelaktien.
Es gibt ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide. Dazu wird auch bald was kommen bei Beating Beta. Und die sagt ja, dass erst eine Stufe befriedigt sein muss, um die nächste Stufe zu erreichen. Und ganz unten sind die Sicherheitsbedürfnisse. Ja, also ich möchte vier Wände haben und ich möchte nicht angegriffen werden.
Und den Lockerroom-Talk.
Und dann kommt ja sowas wie Essen, Trinken, Hygiene. Das ist ganz weit unten. Ja, das sind so die Grundbedürfnisse eines Menschen. Und erst später kommt dann sowas wie Selbstverwirklichung etc., wo dann halt eigentlich diese ganzen Unternehmen angesiedelt sind aus dem Silicon Valley. Ja, Facebook, bla bla bla. Na, die sind dann eher da oben. Und da ist natürlich eine Disruption da, die gigantisch ist. So. Aber ganz weit unten jetzt, wo ich dann auch so Unternehmen wie Coca-Cola einschätzen würde, die sehe ich dennoch als relativ oder am sichersten vor Disruption an. Denn ich glaube nicht, dass es eine neue Art des Essens geben wird. Wir werden weiterhin unsere festen Lebensmittelbestandteile essen. Zumal ich auch diese ganzen, wie heißen die, Whole Foods und so, ich finde das ganz schrecklich. Also ich glaube mir, also das wird sich niemals durchsetzen, flächendeckend. Solche Aktien wie Geberit zum Beispiel, die Kloschüsseln herstellen, finde ich super spannend, weil dein Geschäft erledigen wirst du immer müssen.
Ich würde da vielleicht nochmal auf eine andere Stufe, nicht Stufe gehen, aber vielleicht auf einen anderen Ast, was du gerade angesprochen hast, Hygiene, was ich ja auch spannend finde, solche Unternehmen wie Johnson & Johnson. Also wenn man jetzt wirklich so weggeht, vielleicht vom Essen eher zu den Grundbedürfnissen, sowas wie Zahnpasta. Zahnpasta kann natürlich auch sein, dass wir uns in 20, 30 Jahren die Zähne irgendwie putzen. Gibt's ja heute schon durch mit irgendwie, wie nennt man das? Also ich brauche natürlich Zahnpasta, aber das ist durch Druck und mit diesen automatischen Bürsten.
Ja, ja.
Keine Ahnung, vielleicht braucht man in 30 Jahren keine oder in 50 Jahren keine Zahnpasta mehr. Vielleicht, aber glaube ich jetzt eher nicht. Und wenn, dann wird das vielleicht auch Johnson & Johnson oder ja, die bestehenden Player
Aber die herstellen. Haben ja ein super diversifiziertes Produktportfolio.
Klar,
also die sind
natürlich.
Ja im Bereich Hygiene, die machen ja
genau.
Alles.
Und das würde ich vielleicht sogar noch mal einen Tick sicherer sehen als Essen und Trinken.
Ja, also auch da, Coca-Cola ist nicht gleich Wasser. Also Coca-Cola ist ja Luxus. Niemand muss Coca-Cola trinken, aber nee, ich muss Wasser trinken. So, aber Coca-Cola macht ja auch schon super viel mit irgendwelchen Coke Zero, also zuckerfreien Alternativen. Ja, also man muss in den Branchen auch nochmal gucken, wer ist in dieser Branche eher Luxus oder schönes Beiwerk und was ist wirklich elementar. Wenn wir vom Thema Essen sprechen, einer meiner absoluten Lieblingsaktien, McCormick. Machen Gewürze.
Ja.
So. Und ja, ich brauche jetzt nicht 3 Sterne, also ist jetzt nicht an der Börse, aber ich brauche jetzt kein 3-Sterne-Restaurant, was an der Börse ist, ja, weil das ist Luxus. Aber McCormick, die dir Salz, Pfeffer und Chili-Pulver geben, ja, das ist nun mal elementar.
Spannende Firmen, ja. Oft sind die langweiligsten dann die spannendsten. Ich muss auch noch Salz in die Suppe streuen bei den Abnehmspritzen. Da gibt es jetzt nämlich schon erste Berichte und das sind jetzt keine Verschwörungstheorien, sondern das steht auch in renommierten Science-Magazinen, dass sich da schon die ersten Nebenwirkungen und Probleme zeigen, nämlich Magenlähmung und Co. Also das kann auch sein, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich bin auch kein Medizinexperte, auch kein Experte für diese Spritzen, aber es zeigen sich auch schon erste Negativschlagzeilen und vielleicht hier mal dieser Gartner-Hype-Cycle. Vielleicht sind wir gerade, das fängt ja normalerweise an, unten, dann steigt's hoch und vielleicht sind wir gerade bei diesem Peak hier. Und vielleicht ja, flacht das gerade schon ein bisschen ab. Vielleicht wird's bald irgendwie abflachen, auch bei den Aktien, weil da eben schon sehr viel Euphorie drin ist und weil jetzt dann vielleicht schon mal auch die ersten Rückschläge kommen. Wie gesagt, völlig offen, aber ich werde mal sehr vorsichtig zu sagen, so, oh, das läuft jetzt gerade und das wird jetzt in den nächsten 2-3 Jahren, jeder nimmt diese Spritze, also wie du sagst, das kann auch sehr schnell sich ändern. Da kann es dann auch theoretisch eine bessere Spritze geben oder eine andere Spritze. Also ich glaube, da wird noch viel kommen in den nächsten 20, 30 Jahren. Was das dann sein wird, ja, bleibt offen. Denn eine Frage müssen wir mal stellen und das war interessant, mal kurz aus Italien auch, frage ich mich, wie du das siehst. Wir waren ja in der Trüffelgegend und waren dann auch Trüffeljagen mit einem Hund, nicht mit einem Schwein. Bill hieß der Hund.
Trüffel gesucht oder gejagt?
Nee, wir haben zugesehen, wie Vittorio, also so ein alter Trüffeljäger, wie alt war der? Ja, wahrscheinlich so Mitte 60, schätze ich mal.
Sagt man das Trüffeljäger?
Ja, das Trüffel.
Aber die rennen nicht weg.
Ja. Nee, aber sie suchen Trüffel, okay, Sucher, ja. Trüffeljäger. Und der ist halt mit seinem Hund da rumspaziert und das ist ganz interessant. Der mit dem Stock zeigt er ihm quasi mal, wo er suchen soll und dann rennt der Hund da halt durch den halben Wald und wenn er was findet, dann schlägt er halt an. Ist ganz interessant, das ist ein richtiges Business, kann ich dir gleich noch ein paar spannende Sachen dazu erzählen. Und dann waren wir nachher da auch quasi noch zum Essen, war wirklich wirklich sehr schön, sehr authentisch, jetzt auch nicht so super touristisch, war wirklich, wir sind quasi bei denen auf der Terrasse gesessen, also wirklich sehr cool. Und sein Sohn dann, Michele hieß der, hat dann auch gemeint, ja, mit den Trüffeln, das ist halt schon Wahnsinn, wie gehypt das mittlerweile ist, wie viel Nachfrage da ist. Und da ist halt schon die Frage Zukunft des Essens. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass Gott sei Dank immer mehr Menschen zu Wohlstand kommen, auch in den Emerging Markets und Co., immer mehr nachgefragt wird, kann man dieses Essen überhaupt noch in dieser Menge in guter Qualität herbringen? Also da ist schon die Frage, so in 30, 40, 50 Jahren. Und viele bezweifeln ja heute schon, ja, sind da im Supermarkt, wenn man jetzt hier Obst und Gemüse hat, sind da noch die Nährstoffe so wie früher, weil das hat alles immer mehr und immer mehr. Das ist schon eine Frage, ob das, es wird irgendwie funktionieren, aber ob die Essensqualität besser wird dadurch, also ob es dann nicht irgendwann mal wirklich einen Trend gibt. Nicht jeder wird einen Bauernhof haben können, aber ob es da vielleicht dann doch mal so entweder sehr innovative Sachen gibt oder vielleicht sogar so ein Umkehr zu, ja, ich baue mir mein Zeug lieber selber an. Mit dem Trüffel, das muss man sich mal vorstellen. Weißt du, wie lange so ein Trüffel hält, wenn der jetzt da quasi ausgegraben wird? Also wie lange du den verwenden kannst? Sag mal, der wird jetzt ausgegraben, dann wird der weiter verfrachtet ins Restaurant oder auf dem Markt.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn du ihn nicht einlegst, der relativ schnell.
Was schätzt du? Also ich habe es falsch geschätzt. Weil das ist ja, das sieht ja auch aus wie so, das sieht ja ein bisschen aus wie, sag mal, wie Ingwer so ein bisschen.
Ja,
so
ein, es ist so ein Knoll. Pilz, es ist ein Pilz, deshalb 3 Wochen.
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, so Monat schon, es hält eine Woche.
Ja.
Also die Trüffelsäure, die geht so Oktober los, also uns wurde dann erklärt, so es kann schon sein, dass es dann auch mal 2 Wochen hält, aber du musst dann natürlich kühlen, du musst dann, wenn du den einwickelst, dann musst du das ständig wechseln, das Tuch und so. Aber grundsätzlich so eine Woche. Und wenn du dir das jetzt mal vorstellst, von Italien da, da rennt hier Vittorio mit seinem Hund rum, der findet den, der wird ausgegraben und hält dann eine Woche und muss dann zum Beispiel nach China. Das ist schon alles sportlich.
Gibt's in, das, boah, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es in Italien Trüffel gibt. Ich weiß auch, dass es in der Türkei Trüffel gibt.
Auch im Osten.
Ja.
Also nicht Ostdeutschland, aber.
Ich werde das nie vergessen. Ein, mein, boah, wie hieß das? nicht mein, ein Onkel von mir, aber nicht blutsverwandt, also dazu geheiratet irgendwie, der kommt aus einer Ecke in der Nähe von Istanbul und der kam halt zurück nach Deutschland, der ist mit dem Auto und kam wieder und da, ich war 12 oder so und der hatte eine Tüte, und ich kannte das damals nicht, mit Trüffel.
So, weil schwarz die, oder weiß?
Schwarz. Und
also der billige. Aber immerhin.
Und das waren solche Knollen.
Ja, da gibt's Riesendinge.
Und das waren von seiner Family, die das da einfach mal rausgezogen haben. Die hatten das aber für sich selber. Also die wussten gar nicht, dass das ein Business ist. Und der hat da so reingebissen.
Ja, das kann man schon essen.
Der hat da in den Trüffel reingebissen. Und so. Das war für mich, das war mein erster Berührungspunkt mit Trüffel. Und jetzt dann irgendwie 10, 15 Jahre später gehst du zum Italiener und der wiegt dann halt ab, wie viel Trüffel er da drauf macht. Das ist schon, das ist schon spannend. Es gibt ja immer wieder in der Gastronomie Trends und auch Trends, die sich länger halten. Trüffel ist jetzt so etwas. Du hattest das mal mit Avocado. Gut, die ist jetzt immer noch da.
Gut, ist nicht ganz so teuer.
Da wurde auch, aber es ist auch Luxus. Also,
ja, es ist auch nicht billig.
So, und da wurden ja Milliarden, das ist eine ganz spannende Industrie. Dazu werde ich mal was mitbringen in den nächsten Wochen. Die PR für Avocados, da sind Milliarden reingeflossen, um das als super.
Ist ja Popkultur mittlerweile auch.
Um es als Superfood zu deklarieren. Wenn du mal schaust, ein Apfel oder Birne ist eigentlich besser von den Nährstoffen.
Ja, Avocado ist natürlich schon gesund und jetzt nicht das.
Gesund ist immer relativ.
Ja, es ist nicht das Schlechteste, was du essen kannst, aber wenn ich jetzt jeden Tag. Wenn ich mir jetzt jeden Tag Avocados reinstopfe, das ist jetzt nicht die beste.
Also überall, wo Superfood draufsteht, bin ich schon mal raus. Weil ganz ehrlich, eine Superfood ist Apfel, Birne, Banane.
Was zum Beispiel auch, da habe ich neulich mich drüber mit jemandem unterhalten, immer so als gesund verkauft wird, ist zum Beispiel Hummus.
Ja.
Das ist ja, also so ein kleines Ding Hummus hat 600 Kalorien, wenn man das jetzt so im Supermarkt kauft. Das ist jetzt auch vielleicht nicht ungesund in dem Sinn, aber was das Kalorien hat, das ist ja immer die Gefahr. Man denkt dann, oh, das ist gesund und dann, das ist, also das, da kann ich auch eine Pizza essen.
Das ist ja der Witz von dem fetten Veganer, ne? Der sagt, ich ernähre mich doch so gesund, ja, und was isst du? Ja, den ganzen Tag Hummus.
3 Kilo Hummus am Tag und dann, 10 Avocado.
Dann bist du ja trotzdem im Kalorienfluss. Das ist, das ist wahr. Auch da Nüsse. Also es gibt nichts auf der Welt, was derart kaloriendicht ist wie Nüsse. Ich liebe Nüsse, aber wenn du 100 Gramm Nüsse isst, hast du halt 600, 700 Kalorien weg. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Das ist schon sportlich. Aber ganz spannend auch beim Trüffel, um nochmal darauf zurückzukommen, das ist ja wirklich eine Wissenschaft. Also man kann das ja auch nicht züchten.
Ja.
Das Einzige, was du machen kannst, du kannst Bäume pflanzen und dann beten, dass da Trüffel wächst, zum Beispiel Linden, Eichen, aber gibt es viele verschiedene. Und was interessant ist, was uns auch dieser Michele erzählt hat, es gibt jetzt zum Beispiel auch in der Schweiz schon Trüffelsuche und es wird auch schon angenommen, gerade jetzt Temperaturveränderungen und so weiter und so fort, hat er auch bestätigt, es war sehr warm in Italien, er hat schon gemeint, dass es nicht normal ist, dass es schon wärmer wird, dass man da schon gewisse Trends erkennt und zum Beispiel auch in Deutschland könnte das auch, wenn sich Trends fortsetzen, in 10, 20 Jahren durchaus möglich werden. Also das ist jetzt keine komplette Spinnerei, also eigentlich müssten wir jetzt gucken, dass wir uns irgendwo, wo das vielleicht in 10, 20 Jahren gehen könnte, dass wir jetzt da Bäume pflanzen wie blöd, Linden, Eichen und Co. Und dann musst du vielleicht gar nichts tun, außer einen guten Hund zu haben in 10, 20 Jahren.
Klimakrise kann auch geil sein, sagte mal jemand, so ähnlich.
Ja, das, also das ist war ein
Witz.
Aber gut, man muss ja mit gewissen Sachen umgehen und sich dann fragen, okay, was verändert sich da und wie kann man da vielleicht auch.
Das ist ein super spannender, den hast du letztes Mal auch gesagt. Und da haben wir auch in unseren Beating Beta Musterdepots einen großen Stellenwert drauf gelegt, wenn wir vom Thema Klimawandel und sonst was, sonst was sprechen. Die Aktien, die den verhindern wollen.
Nicht verraten jetzt.
Ich werde es nicht sagen, aber nur ich spreche auf einer auf High Level. Die Unternehmen, die den verhindern wollen, die wurden richtig abgestraft. Und die Unternehmen, die Menschen dabei helfen, sich anzupassen, die gehen durch die Decke. Und das ist ja, das geht in dieselbe Richtung. Das
auch schon ein klares Statement der Börse, was man da, was man der Politik zutraut.
Ja, es ist ja wie mit den Grundstücks- und Immobilienpreisen auf Sylt, die höchsten in ganz Deutschland sind. Wenn der Wasserspiegel ansteigt, ist Sylt das Erste, was in Deutschland weg ist. Scheint den Leuten, den Superreichen nicht so wirklich zu interessieren.
Wobei, das sind ja zwei Paar Schuhe, weil bei Sylt rechnet man ja nicht damit und beim anderen, bei der Anpassung rechnet man dann ja doch damit. Also das ist ja, aber man sieht, das ist auch, ja, ja, also da kann man als auch nicht sagen, dass stimmt, der Markt, ja, also das ist ja auch wieder Thema rational, also da kann man jetzt auch nicht sagen, dass der Markt irgendwie das rational widerspiegelt. Also da ist sicherlich nee, auch.
Ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ist eigentlich ein spannendes Ding.
Ja, also so viel dazu, der Markt ist rational und hat immer eine klare Aussage, also das ist dann ja auch ziemlich widersprüchlich oder vielleicht interpretieren der wieder auch einfach was rein. Vielleicht denkt sich jetzt der Erste auf Sylt, ach ja, das ist ja, stimmt, das ist blöd. Verkaufe ich jetzt mal. Vielleicht haben wir jetzt gerade die Immobilienpreise in Sylt ruiniert. Ich hoffe nicht.
Ich glaube nicht.
Sehr spannend, dieses Trüffel-Business, das haben die uns auch voran. Weißt du, wie die Hunde quasi trainieren? Also da gibt es mehrere Methoden, dass die quasi
Trüffel. Ich dachte übrigens, das wären immer Schweine, aber das Hunde oder so.
Natürlich, Schweine gibt es auch, aber da jetzt in Italien, da nutzen sie Hunde. Und das fängt schon an, dass die quasi an den Zitzen von der Mutter, dass die da so zum Beispiel, reibst du dann Trüffelöl drauf, dass man sich quasi dran gewöhnt. Oder du hast zum Beispiel einen Ball zum Spielen und versteckst dann quasi in dem Ball einen Trüffel, dass der quasi ja diesen Geruch wahrnimmt und dass der halt dann lernt, das zu suchen. Das ist schon wirklich interessant. Also das ist ein richtiges Business. Und da wird natürlich so ein Hund auch richtig viel wert. Also so haben wir auch gefragt, die kriegen dann auch Angebote natürlich für die Hunde, dann so 10.000, 20.000 Euro. Also es ist schon wirklich, ja, ist schon spannend. Ich habe auch noch zum Thema
Trüffelland müsste man haben.
Ja, das wär spannend. So, über den Hype-Cycle haben wir schon gesprochen. Noch ganz kurz auch ein Buch, was spannend ist zum Thema Disruption. Bold heißt das, ist auch schon ein paar Jahre alt. Und da geht es um die sogenannten 6D. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Disruption. Erstes D, Digitalisierung. Das hat man eigentlich sehr schön gesehen an der digitalen Fotografie, ja, wie sowas laufen kann. Dann Deception, Täuschung. Dass man am Anfang, da haben wir heute auch eigentlich schon drüber gesprochen, eher sich täuschen lässt von einem neuen Produkt, zum Beispiel digitale Kameras am Anfang oder Smartphones nach dem Motto, ja, das ist ja wohl lächerlich, das ist ja kompletter Schrott. Und oft, du hast vorher gesagt, sind die Produkte am Anfang halt nicht gut. Also die sind zwar innovativ, aber sagt halt jeder so, oh, das ist aber nicht gut. Und dann gibt's halt irgendwann oft eine Innovation, eine Verbesserung und dann, wenn es irgendwann mal den Punkt erreicht, dann gibt's halt exponentielles Wachstum und dann geht's halt komplett durch die Decke. Demonetarisierung ist auch ein interessanter Punkt bei diesen 6D, also Disruption ist auch ein Punkt. Gut, ich erschaffe neue Märkte oder erschaffe ein Produkt, was die Leute vielleicht gar nicht kannten. Oft, das ist ja auch ein Problem, dass die Leute oft, wenn du jetzt jemand fragst, was hättest du gern, dass die Leute wissen oft gar nicht, was sie wollen. Also vielleicht von den bestehenden Sachen, aber jetzt zu sagen so, jetzt stell dir irgendwas vor. Stell dir zum Beispiel, was hättest du gerne? Irgendwas, was es noch nicht gibt. Das ist eine super schwierige Frage. Deswegen halte ich auch oft von so Kundenbefragungen nicht so viel nach dem Motto. Also wenn du jetzt sagst, Feedback, so wie gefällt euch das, was quasi, was wir bieten, was wie gefällt euch das? Aber immer dieses so, was wünschst du dir? Das ist auch meine Erfahrung, da kommt eigentlich nie was Vernünftiges. Und ich tue mich das aber auch sehr schwer. Was hättest du gerne? Blöde Frage, oder?
Ja,
gar nicht so einfach.
Ich müsste länger drüber reden, drüber nachdenken.
Und was auch noch interessant ist, Dematerialisierung, also das haben wir auch gesehen, zum Beispiel früher hatte man ja sehr, sehr viele Einzelteile. Du hast hier sogar das iPhone liegen. Wenn man sich mal vorstellt, was das iPhone heute kann, was man da früher alles gebraucht hat. Da fängt es ja schon mal mit dem Diktiergerät an, was jetzt beim iPhone, glaube ich, nicht die spannendste Funktion ist, wo jeder sagt, ja, Diktiergerät, aber früher hast du halt ein Telefon gebraucht, ein Diktiergerät, eine Videokamera, ein Foto, was weiß ich, was da alles drinsteckt. Hier, das ist interessant, wenn man sich das mal anschaut, hier auch, ja, was da sozusagen alles drinsteckt. Da, vielleicht können wir das einblenden.
Ich hoffe.
Das wäre gut. Und wenn man sich das mal ausrechnet, quasi den Originalpreis sieht man ja hier und hier sozusagen das Jahr. Also das sind jetzt Beispielprodukte, das ist natürlich eine sehr theoretische Rechnung. Aber da würde man jetzt kommen, das ist jetzt hier bezogen auf 2011, würde man quasi auf einen iPhone-Wert kommen. Ist jetzt wirklich ein wildes Gedankenexperiment, aber hier von über 900.000 Dollar. Wenn man quasi mal schaut, was kann das und welche Einzelgeräte hätte ich früher dafür gebraucht. Und das ist natürlich auch so ein spannender Punkt beim Thema Inflation, weil man ja oft sagt, oh ja, heute kann man sich das nicht mehr leisten. Früher war alles besser. Man muss natürlich auch mal sehen, was wir heute für Möglichkeiten haben. Und ein iPhone, das ist auch eins dieser 6D, die Demokratisierung. Natürlich sagt man jetzt auf den ersten Blick, oh, hier, das ist ja verrückt, 1.000 Dollar oder 1.000 Euro, 1.500. Aber wenn man das mal in Relation setzt zu, was habe ich früher dafür gebraucht, Ja, könnte man jetzt auch sagen, das ist eigentlich ganz schön billig.
Es gibt ja dieses legendäre Interview von Uli Hoeneß, wo er sagt, als er früher noch die Transfers selber gemacht hat, dass er Telefonrechnung im Monat von über 5000 D-Mark hatte.
Stimmt,
weil es halt so unfassbar teuer war, ins Ausland zu telefonieren. Ja, mittlerweile machst du das über WhatsApp, kostet gar nichts.
Ja, das ist, also das, ist ja, das sind alles so Sachen, das hat man halt, das ist halt mittlerweile normal und man denkt sich, ja.
Ist es, die 6Ds sind spannend, weil auch Christensen sagt zum Beispiel, dass Tesla, es ist nicht disruptiv. Wieso, sagt er? Er hat gesagt, es ist nicht disruptiv, wenn ich ein 100.000 Dollar E-Auto mache, weil dann hat der Kunde einfach nur die Entscheidung zwischen 100.000 Euro Verbrenner und 100.000 Euro E-Auto. Er sagt, die Disruption ist in China bei den E-Autos, weil die es günstig machen.
Mhm.
Das ist der Punkt.
Gut, ist natürlich dann auch subventioniert.
Ja, aber das ist
aber klar.
Ja, das ist immer. Die Quelle der Disruption ist dann relativ egal. Fakt ist, es ist disruptiv. Und das sieht man ja auch, wenn man über die IAA gegangen ist, dass da, und wenn die Frau von der Leyen davon spricht, dass der Markt überflutet wird mit günstigen chinesischen Autos. Das ist Disruption.
Das ist ein spannendes Thema. Also ich habe mir hier nochmal ein paar Sachen aufgeschrieben. Was würde man gern, was hätte man gern oder was muss disruptiert werden? Also vielleicht fängt man mal mit so Alltagsproblemen an. Da sind wir ja zum Beispiel schon dran. Was ich zum Beispiel völlig irre finde, dass wir heutzutage noch so viel Zeit verschwenden mit, wir stehen im Stau. Für mich das Schlimmste, ich stehe an der Kasse. Also das sind so Sachen, wo man sich denkt, dass wir heutzutage noch...
Da gibt es ja schon die ersten Feldversuche, wo du einfach reingehst, das wird mit Kameras gemacht.
Aber es sind halt noch Feldversuche, also man steht halt hier bei uns ziemlich lange in der Kasse.
Aber das ist dann vielleicht, ist das eine disruptive Innovation oder ist es eine inkrementelle, also eine, die es nur besser macht? Das weiß ich nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall, es gibt das schon, vermutlich ist es aktuell wirklich noch zu schlecht oder zu teuer. Vermutlich ist es der Preis, weil so ein, und gerade in Deutschland, in Europa, DSGVO, Datenschutz, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, so einen ganzen Laden mit den passenden Kameras und Sensoren auszustatten, ich glaube, das ist aktuell einfach noch zu teuer.
Was auch absurd ist, das Beispiel hat lustigerweise auch der Herr Niel, heißt er, glaube ich, gebracht, was ich vorher gesagt habe mit der Rede. Da hat er den überraschenden Fakt gebracht, dass die Erde uns in sehr, sehr, die Sonne in 2 Minuten, glaube ich, sind's. Vielleicht sind es mittlerweile 3 Minuten oder 2 Minuten 30, so viel Energie schickt, wie wir quasi für alles brauchen. Also das hat Elon Musk, glaube ich, auch vor kurzem, das haben wahrscheinlich viele schon mal aufgegriffen. Aber wenn man sich das vorstellt, was die Sonne uns für eine Energie schickt, also wir diskutieren jetzt hier, oh, wenn jetzt hier jeder seine Heizung einsteckt oder wenn jetzt alles klimatisiert werde, dann bricht alles zusammen. Ja, da sieht man eigentlich mal, auf welchem schlechten Niveau wir sind. Also das ist eigentlich Wahnsinn. Also Energie, jetzt mal ganz einfach gedacht, natürlich ist das jetzt mal wieder sehr, sehr einfach und man muss es erst umsetzen, aber alleine die Sonne schickt uns das zig, zig, zigfache, was wir brauchen quasi an Energie. Also das ist eigentlich Wahnsinn. Also da sieht man mal, was wir eigentlich da, wie schlecht wir das umsetzen. Und was da, gut, es gibt natürlich auch Länder, die machen es jetzt besser, das haben wir in Deutschland natürlich auch gerade ein bisschen eine Sondersituation. Aber wenn man einfach mal diesen Fakt kennt und sich dann bei uns anschaut, dass darüber gesprochen wird, oh ja, hier, der Strom darf jetzt keine 10 Sekunden zu lange laufen, kalt duschen, wie auch immer. Und man weiß dann solche Sachen. Also da haben wir, glaube ich, viel Optimierungspotenzial. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, ich glaube, wir sind also als menschliche Gesamtheit sind wir in einigen Bereichen voll weit und in anderen noch gar nicht so weit. Ich finde, das beste Beispiel sind immer Schnürsenkel.
Weil, dass die ständig aufgehen.
So, da gibt es noch keine bessere Alternative, also flächendeckende Alternative gegenüber Schnürsenkel.
Na, es gibt ja Schuhe ohne Schnürsenkel.
Ja, aber du trägst gerade Schuhe mit Schnürsenkeln. Ja. Ich trage welche, Tim trägt welche. Ja, also geh mal auf die Straßen und dann guck mal, wie viele Leute Schuhe tragen mit Schnürsenkeln. Das sind 90%. So, und Schnürsenkel sind eigentlich total bescheuert. Du musst einen Knoten machen. Da geht's schon los. Das musst du lernen. Als Kind, dann gehen die auf. Dann ist das auch nicht.
Das finde ich das Schlimmste. Und bei mir, bei manchen, da muss ich sagen, Nike ist da am schlechtesten, obwohl ich Nike-Schuhe gerne mag und Nike auch lieber mag als Adidas. Aber Nike-Schnürsenkel sind im Zweifel die beschissensten.
Ich mache die schon gar nicht mehr zu, ich stecke die einfach nur immer neben rein. So. Und es ist auch nicht sonderlich ästhetisch. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Schuhe das haben, aber ästhetisch sind jetzt so Schnürsenkel auch nicht. Also Schnürsenkel sind eigentlich der perfekte Beweis dafür, dass wir in einigen Dingen echt noch wirklich hinterherhinken. Es muss doch was Besseres geben.
Aber gut, das würde uns jetzt im Endeffekt, ja, es würde das Leben minimal verbessern. Aber es gibt, glaube ich, so Sachen,
dass wir mehr Energie oder haben, ist schon wichtiger für den Fortbestand der Menschheit.
Es ist auch so faszinierend, in Italien gibt es ja immer diese Mautstationen oder diese Tollstations, wo man dann auf der Autobahn fährt und dann musst du entweder zahlen oder du ziehst da hier die Karte raus und dann steckst du die nachher irgendwann rein und musst dann zahlen. Und es ist schon faszinierend, da war ein Münchner vor uns, dicker BMW, und ich übertreibe jetzt nicht, der fährt da rein und war ungefähr 2 bis 3 Minuten zu blöd, dieses Ding da reinzustecken. Und das ist nicht so schwer, weil da steht auch auf Englisch sogar, please insert here, es leuchtet sogar. Er hat es aber nicht geschafft.
Ja, Mario, damit hast du eigentlich dir die Antwort schon gegeben, weil warum stehen wir im Stau? Weil der Mensch dumm ist.
Ja, genau. Aber
selbstfahrende Autos?
Mensch disrupten, das,
ja gut, aber ja. Selbstfahrende Autos?
Ja, das wäre theoretisch eine Option.
Wenn die richtig gecodet sind, dann dürfte es keine Staus mehr geben.
Auf jeden Fall deutlich weniger.
Es sei, ich, ja, und Riesenthema, Ampelsysteme. Es gibt eine israelische Firma, ich habe den Namen nicht mehr parat, die smarte Ampelsysteme herstellen. Das heißt, wenn du nachts ja irgendwo langfährst und es ist weit und breit keiner, hast du immer grün. Das checkt die. Die checkt die Auslastung etc. Das ist ja in Deutschland noch gar nicht der Fall. Also in Deutschland gefühlt, wenn ich mal nachts unterwegs bin ja und meine Drogen verkaufe, ich stehe an jeder Ampel. Unfassbar.
Das ist wirklich unfassbar.
Weißt du, was mir. Ein Fakt stimmt nicht.
Hier, heute haut er richtig raus. Ich schau mal, ob ich hier noch was Spannendes stehen habe. Wir kommen, glaube ich, langsam in die Endphase.
Tim war schon das zweite Mal da, das heißt, wir sind wieder über eine Stunde.
Ja, ich habe aber noch was Spannendes, nämlich vom Comersee. Da ist mir ein spannender Gedanke gekommen. Ich weiß nicht, du warst auch schon mal, oder?
Ja.
Warst du in Bellagio? Das ist einer von diesen Orten, wo man mit dem Schiff hinfahren kann. Also Varenna, Bellagio, das sind ja zwei so von diesen bekannteren. Und Bellagio ist wirklich schön. Aber mir ist da ein entscheidender Gedanke gekommen und auch wieder eigentlich Transfer zum Aktienmarkt. Bellagio ist trotzdem schrecklich, weil A, wirklich jeder Depp dahin rennt. Und da kannst du den schönsten Ort der Welt haben, wenn er komplett überlaufen ist, dann wird es einfach schrecklich. Und du merkst das auch an der Gastronomie. Also die Gastronomie auf Bellagio ist wirklich eine Katastrophe. Erstes Problem, es sind so viele Leute, es ist im Zweifel kein Platz frei. Zweites Problem, entweder ist es eher primitiver oder es ist komplette Abzocke. Also das war teilweise teuer, das war völlig absurd. Und da habe ich mir gedacht, das ist so ein typisches Beispiel auch so ein bisschen mit der Börse. Und ich frage mich wirklich gerade, ja, ob ich einige Aktien einfach aus dem Depot schmeißen werde. Nicht, weil ich sie grundsätzlich schlecht finde, aber so Kandidaten wie Apple, Amazon, die so prominent in ETFs vertreten sind, die wirklich so viele Leute haben. Das ist ein bisschen wie mit solchen Orten. Wenn da quasi jeder dort ist oder wenn jeder drin ist, wenn es jeder weiß, wenn es jeder kennt, ja, dann werden solche Orte nicht besser. Und die Frage ist ja auch, wird eine Rendite besser, wenn jeder die im Depot hat? Microsoft ist auch ein tolles Unternehmen, aber gefühlt hat jeder Microsoft im Depot. Das heißt jetzt nicht, dass die Aktie nicht steigen kann, aber trotzdem, verstehst du den Gedanken? Also am Comersee ist halt wirklich Wahnsinn, was man, also wir waren da in Restaurants.
Ja, aber du machst gerade, ich glaube, du machst einen Denkfehler, du tust Aktionäre und Anwender in einen Topf. Das solltest du nicht tun.
Ja, aber wenn im Endeffekt jeder weiß, dass es gut ist und wenn jeder quasi schon drin ist oder fast jeder,
aber zum Beispiel,
gibt es da noch viel Potenzial?
Aber das ist ja, glaube ich, so dieser Trick an der Plattformökonomie, dass das erstmal, wenn es mehr nutzen, wird es besser. Das ist bei einem Restaurant anders, da hast du recht.
Nee, ich meine nicht Anwender. Also Anwender sind natürlich gut bei, das ist natürlich das stimmt, also das ist natürlich jetzt beim, wenn das jetzt, keine Ahnung, auch wenn es jetzt Meta ist, Facebook oder Plattform oder Amazon oder sonst was oder auch Apple, das ist natürlich ganz, sind zwei Paar Schuhe. Also diese Unternehmen werden natürlich mächtiger. Das meine ich nicht. Ich meine jetzt eher quasi von der Renditeerwartung. Wenn so Unternehmen schon,
ja.
Und auch von der Größe her, man kann natürlich jetzt einem Microsoft oder einem Amazon oder Apple nicht 1:1 vergleichen mit jedem anderen Unternehmen. Das ist schon klar. Aber wir haben ja heute auch über die Größe der Unternehmen gesprochen. Bei Apple hat ja auch ein bisschen das Problem, dass man eigentlich, jetzt kommt dann die Apple Vision Pro, aber da ist ja auch die Frage, wird das dann gleich überzeugen? Und da ist der Anspruch hoch. Das Problem ist ja, bei Apple ist nicht billig und bei Apple haben wir eigentlich schon gewisse Perfektionsansprüche.
Apple ist das Paradebeispiel aktuell meiner Ansicht nach von einem Disruptor zu einem Disruptierten zu werden potenziell. Denn alles, was Christensen sagt, dass dann der Platzhirsch sein Produkt schon viel zu krass macht, was der Kunde gar nicht mehr irgendwie braucht und dadurch auch viel zu teuer macht, ja, Preise, iPhones, und den normalen Kunden vernachlässigt, der nicht mehr bereit ist, 2000 Euro für ein iPhone zu zahlen. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Funktionen vom iPhone verwendest du? So, das ist jetzt spannend, weil das öffnet die Türe für neue Marktteilnehmer, die dort jetzt reingehen. Also Apple ist ein super Beispiel, was du sagst. Um bei deinem Restaurantbeispiel zu bleiben und bei deinem Ortbeispiel, als Investor wärst du jetzt nicht in Bellagio, so heißt das.
Mhm.
Gibt es nicht auch so ein Hotel in...
Das Bellagio, ja. Das könnte vielleicht, ich weiß es nicht. Bellagio gibt es wahrscheinlich auch mehrere in Italien.
Du würdest dann eher sagen, okay, ich gehe irgendwo an den Rand in einen kleineren Ort, wo ein kleines, süßes Lokal ist, was geil ist, was noch keiner kennt. Als Investor hättest du trotzdem die Absicht, dass es dann irgendwann zum neuen Bellagio wird.
Naja, man kann ja auch sagen, ich staub eine gewisse Prämie ab, zum Beispiel eine Value-Prämie. Ich kann ja einfach eine Normalisierung haben. Also es muss ja nicht gleich das Größte werden. Es muss ja einfach nur sagen, wo viele Leute sagen, oh, zum Beispiel Shell ist ja auch so ein Beispiel. Vor ein paar Jahren hat die gesagt, um Gottes Willen, ist vorbei. Und jetzt hat sich die Aktie verdreifacht seit ein paar Jahren. Also man kann natürlich schon auf so Aktien schauen, die wirklich bäh sind, wo man sagt, ja okay, mach geil, also haben wir jetzt schon eine ganz schöne Gegenbewegung gesehen. Also erst musste jeder in die grünen Aktien rein und da war Öl natürlich komplette Katastrophe. Jetzt sehen wir schon so eine Gegenbewegung. Ist jetzt auch die Frage, ob das jetzt langsam vielleicht dann wieder ein Gleichgewicht findet, vielleicht auch sich wieder in eine andere Richtung bewegt. Aber das ist jetzt mal nur so ein Beispiel. Und wir haben da wirklich Restaurants gefunden. Das ist halt schwer, das zu finden. Also das ist ja auch am Aktienmarkt auch so. Ist auch nicht so einfach. Also natürlich kann man Unternehmen finden, die vielleicht viele noch nicht kennen, die Potenzial haben. Und ja, wir saßen da am Comersee unten, das war wirklich perfekt, aber das war, also ich habe die Recherche nicht gemacht und ich habe nur gehört von Madame, dass das sehr lange gedauert hat, das zu finden.
Das glaube ich.
Also nicht nach dem Motto googeln, bestes Restaurant und da sieht man das ja, aber das lohnt sich dann auch. Wir hatten wirklich am Comersee auch zwei Restaurants, wirklich top, ja, also keine Touri-Fallen, auch ein bisschen versteckter, nicht gehypt, also wirklich top. Interessant noch, Vittorio, das wird dich vielleicht auch ein bisschen stolz machen, der hat wirklich kein Wort Englisch gesprochen. Wir haben dann noch Italiener kennengelernt, er hat dann quasi ein bisschen übersetzt, Jüngere, die waren aus Mailand, Matteo war auch gut drauf und der hat sehr gut Englisch gesprochen und Vittorio konnte kein Wort Englisch, aber was kannte er natürlich? Bayern München.
Weltmarke.
Ja,
der Verein schon, mit den meisten.
Da ist man Mitgliedern. Immer ein bisschen stolz.
Ich bin ja vielleicht, ich hoffe es klappt, bin ich darf ich nicht sagen. Ist noch eine Überraschung.
Ach so. Nee.
Aber es bahnt sich vielleicht etwas an. Ich möchte noch abschließen. Ich möchte den Podcast heute abschließen mit einem Zitat. Das ist eigentlich, ich bin in so eine Bubble gelandet. Für so Motivationszitat. Eigentlich immer ein bisschen cringe. Aber da bin ich auf einen Podcast gekommen, ein amerikanischer Podcast, der ist genauso wie wir macht. Also der macht seinen Podcast und dann gibt es 1000 Shorts überall. Ja,
ist der so gut wie unsere?
Nein, natürlich nicht. Aber der Mann hat einen schönen Satz gesagt und ich übersetze ihn jetzt aufs Englische, weil der hat mich in dem Augenblick wirklich motiviert. Du wirst jetzt wahrscheinlich Gänsehaut bekommen vor Fremdscham, aber ich fand das gut. Und zwar hat er gesagt, die Magie, die du suchst, versteckt sich hinter der Arbeit, die du vermeidest. Das war in dem Augenblick, boah, das hat mich wirklich, das war schön.
Ich habe noch was Schönes, jetzt wolltest du abschließen, aber also mich hat diese Woche am meisten inspiriert vom Business Line, dass ja selbst der beste Ochse darf nicht mit dem Bauern am Tisch essen. So, das hat mich sehr inspiriert. Hast du die Beckham-Doku schon gesehen auf Netflix?
Nein.
Echt nicht schlecht. Das Problem ist, man kennt halt schon alles.
Ich hab nur diesen Ausschnitt gesehen, wo Victoria heißt sie, dann sagen möchte, dass sie aus einem armen Elternhaus kommt. Hast du das gesehen? Ey, das ist legendär. Sie sitzt vor der Kamera und sagt, ja, meine Eltern hatten nicht
beide
viel.
Beide so Arbeiterfamilie, so, hat sie, glaube ich, gesagt.
So,
ja.
Und dann ist David noch im Raum, ist an der Tür und sagt, sag, was dein Vater für ein Auto hatte. Sag es bitte. Und sie so, nein, das muss man verstehen, David, hör auf. Also sag, was der für ein Auto hatte. Und sie dann so, ja, der hatte einen Rolls Royce.
Okay. Ja, das ist sehr lustig, weil den Hintergrund kannte ich noch gar nicht. Sie hat das aber sehr überzeugend rübergebracht. Ja, ja. Den Take, den Part habe ich noch nicht gesehen.
Arbeiter von Wien, mit dem Rolls-Royce. Aber wer kennt sie nicht?
Aber was krass ist, da kann ich mich noch dran erinnern, 1998 gab es ja diesen Vorfall gegen Argentinien, wo er da so ausgetreten hat. Ausgetreten, er hat seinen Fuß gehoben gegen Diego Simeone. Wahrscheinlich so mit der größte Unsympath des Weltfußballs und auch als Trainer, aber auch, wobei ich schätze ihn sehr, was er da bei Atletico macht, auch wenn es teilweise sehr anstrengend ist. Er ist erfolgreich damit und das ist schon Wahnsinn, was er da aufgebaut hat. Als Spieler war er eigentlich vielleicht sogar noch schlimmer. Und kennst du die Szene, wo Beckham 1998 und, ja gut, rote Karte? Und das wusste ich natürlich, ich glaube, ich habe das sogar damals als Kind gesehen. Aber was danach passiert ist, das habe ich nicht so mitbekommen. Der wurde ja wirklich...
Der wurde zerrissen.
Ja, also nicht zerrissen, das war eine Hetzjagd. Aber das ging über Monate, dass er jetzt in den Stadien ausgepfiffen wurde, okay. Aber dass da auch wirklich, mit diesen Puppen, die quasi mit seinem Trikot aufgehängt und so, da kann ich mich auch noch dunkel dran erinnern, aber ich habe das komplett vergessen. Also das war ja wirklich, also verrückt. Und man muss ja eins sagen, auch wenn das vielleicht ein Fehler war, trotzdem... Also ganz ehrlich, den Hass hätte man, wenn dann, eher auf den haben müssen, der da die rote Karte provoziert hat. Was heißt Hass? Ist vielleicht generell beim Sport das falsche Wort, aber zu sagen, ja, das, er hat jetzt da ganz die ganze Nation in den Ruin getrieben, die Fußballnation. Also ganz ehrlich, ist eine lächerliche Situation. Gut, regelkonform vielleicht, aber Wahnsinn. Da hat man wirklich Mitleid. Also wegen so einem Schwachsinn.
Ja, wenn also, wenn du sehr attraktiv bist und sehr reich bist, dann ist dir der Neid der Leute sicher und der entlädt sich dann natürlich, wenn du dir einen Fehltritt erlaubst. Da ist David Beckham nicht der Erste, dem dieses Schicksal ereilt.
Weißt du eigentlich, wie Trüffel riecht?
Jetzt hör auf mit deinem Trüffel.
Das erzähle ich dir beim nächsten Mal.
Ja, bitte, bitte.
Sehr interessant. So Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen.
Ich habe Hunger bekommen
jetzt. Gerne Daumen hoch. Ich auch, ich habe heute auch noch nichts gegessen, glaube ich. Gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren. Ja, wir haben einiges vor. Und wir haben auch bald, kann ich auch schon mal verraten, nicht wo, aber wir haben bald einen sehr spannenden Termin in ein paar Wochen in Berlin. Vielleicht bald mehrere spannende Termine. Also das ist, glaube ich, mein Highlight des Jahres. Auch, ja, werdet ihr sicherlich bald mehr erfahren. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.